Moin Moin aus Hamburg. Willkommen bei Fassadentechnik im Gespräch, unserem Podcast rund um die Gebäudehülle. Ich bin Dr. Max Gunina. Der Digitaldruck ermöglicht individuelle Einzellösungen. Doch, dass er für Glas eingesetzt werden kann, ist neu. Professor Andreas Fuchs vom FatLab Forschung Architektur Technik und Till Schneider vom Architekturbüro Schneider und Schumacher haben ein parametrisches Verfahren entwickelt, das individuellen Sonnenschutz ermöglicht. Desion wird es genannt. Im Podcast-Interview erklären sie die Entwicklung sowie die Anwendbarkeit. Kurz sprechen wir auch über das Thema Vogelschlag. Dies wurde nachträglich als Telefoninterview geführt.
Herzlich willkommen im Podcast Fassade im Gespräch. Herr Professor Fuchs, Herr Schneider, willkommen. Bevor wir ins Thema druckbaren Sonnenschutz gehen, könnten Sie sich einmal vorstellen?
Herr Skolina, guten Morgen. Schön, dass wir da eingeladen wurden für diesen kleinen Podcast. Mein Name ist Andreas Fuchs. Ich bin Architekt von der Ausbildung, studiert in Stuttgart und in Barcelona und habe eine Professur für Baustofflehre und Baukonstruktion und Entwerfen an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden. Und nebenher mache ich noch so eine kleine, wie sagt man so, ein Steckenpferd. Bin ich Leiter des FatLabs, einer Forschungsplattform in Stuttgart, die sich über meine Tätigkeit in Stuttgart dort angesiedelt hat.
Mein Name ist Till Schneider. Ich bin einer von den beiden Gründungspartnern von Schneider und Schumacher. Zusammen mit meinem Partner Michael Schumacher haben wir das Büro Ende der 80er Jahre des vorigen Jahrtausends gegründet und sind dann so mit den Erfolgen, die wir gehabt haben, immer ein bisschen größer geworden und haben uns dann mit dem Größerwerden auch überlegt, ob wir nicht einzelne Teilbereiche denen eigene Gesellschaften geben und haben dazu so eine kleine Buchstabensuppe an Gesellschaften zusammengesammelt. Das ist die Architekturgesellschaft, die sich um die vorderen Leistungsphasen kümmert, die Bau- und Projektmanagementgesellschaft, die sich um die hinteren Leistungsphasen kümmert, die Designgesellschaft, die sich um Produkte kümmert, die sozusagen im Bauprozess anfallen, die Städtebaugesellschaft, die in die andere Richtung geht, in den größeren Maßstab. Und dann jetzt noch relativ neu, seit 2 Jahren haben wir die Weiterbauen, weil wir schon eigentlich seit Anfang unseres Büros haben wir gemerkt, dass das nicht immer nur ums neue Bauen geht, sondern dass man eben auch mit dem Bestand anspruchsvolle, herausfordernde Aufgaben zu lösen hat. Jetzt, weshalb wir bei diesem Projekt mit Andreas Fuchs dabei sind, ist so eine Beschäftigung aus der Designgesellschaft, die sich jetzt hier mit der Architekturgesellschaft immer wieder austauscht. Was können wir denn tun an Projekten? Wie können wir die befördern, dass wir auch an den Themen, die so aus dem Forschungsbereich kommen, mit begleiten und dann auch einen Profit daraus ziehen in den anstehenden Projekten?
Das klingt sehr spannend. Das heißt, es sind auch weitere Projekte möglicherweise in der Pipeline, die entwickelt werden.
Ja, wir haben zurzeit ein konkretes Projekt für die Industrie- und Handelskammer in Ludwigshafen und ein sehr spannendes, kombiniertes Kletterbar- und Bürogebäudekonzept für Mannheim. Da müssen wir noch mal gucken, wie das ist mit den ganzen Partnern. Aber das wäre auch ein Projekt, wo diese Anwendung mit dem Desion da eine wäre, die viele Probleme oder Herausforderungen lösen könnte, die sich eben mit der Bedruckung, mit diesem parametrisch bedruckten Glas dann ermöglichen lassen.
Ja, und damit sind wir eigentlich schon direkt im Thema. Und zwar geht es heute ja um den Sonnenschutz, der von Ihnen entwickelt wurde, der gedruckt wird. Dann würde ich Sie bitten, ganz kurz zusammenfassen, um was es sich dabei handelt. Wer von Ihnen möchte anfangen?
Vielleicht nehme ich mal das Wort. Ja, die Motivation liegt eigentlich nicht nur sozusagen im Sonnenschutz, sondern es geht eigentlich viel mehr dem Glas vielleicht auch eine neue Wertigkeit zu geben. Weil diese sogenannte transparente Architektur, die ja so die letzten 100 Jahre sehr stark bestimmt hat, hat sich ja zunehmend in den letzten 20 Jahren in so einem bisschen, ich will nicht despektierlich sein, aber so eine schwarze, graue, grüne, schimmernde Architektur verwandelt. Also durch die bauphysikalischen Anforderungen, auch hinsichtlich des Sonnenschutzwertes, aber auch hinsichtlich der Wärmeschutz und der Mehrlagigkeit der Gläser, hat sich die transparente Architektur immer mehr in eine opake Architektur verwandelt. Das sieht man in allen Städten, wenn man reinfährt, speziell hier in Frankfurt natürlich ganz massiv oder ganz opulent durch die Glashochhäuser. Und da glauben wir, dass dieses Bedrucken erstmal die visuelle und sichtbare Oberfläche der Architektur ganz wesentlich beeinflussen kann. Dafür gibt es auch tolle Beispiele. Also wenn man da zum Beispiel ein Bibliotheksgebäude in Toronto von Snowhetta anschaut, dann sieht man sofort, dass es sozusagen über diese Bedruckung eine Designoberfläche entsteht. Und dieses Design kann man natürlich auch nutzen, um den Sonnenschutz zu beeinflussen. Der Sonnenschutz ist natürlich ein Ziel, aber es ist nicht das absolut primäre heroische Ziel, sondern es geht eigentlich viel mehr der Architektur wieder mehr Design, mehr Ausdrucksmöglichkeiten zu geben.
Herr Schneider, warum sprechen Sie bei diesem Projekt von parametrisch bedrucktem Glas? Welche Möglichkeiten erlaubt es?
Wir haben über das Tool, was wir gemeinsam entwickelt haben, als wir uns darüber Gedanken gemacht haben, wie kann denn so eine Bedruckung überhaupt funktionieren? Was gibt es denn da für Themen? Da ist zum Beispiel die Dichte natürlich. Mit was für einem Dichtewert bedruckt man das, um den Themen, die sich anstellen aus dem, ich greife das jetzt nochmal aus, mit dem Sonnenschutz heraus, dass man gewisse Flächen innerhalb einer Fassadenkonstruktion eben sozusagen opak herstellen muss, damit man nicht zu viele unerwünschte Sonneneintragsenergiegewinne zu verbuchen hat im Innenraum, spielt die Dichte dieser Bedruckung eine große Rolle. Die Farbe natürlich auch, weil das auch eine Qualität ist, die da Einfluss nimmt. Das Muster ist eine Geschichte. Was für eine Art von Struktur möchte man denn auf dem Glas dann wiederfinden? Ist das eine geometrische? Sind das Bilder? Ist das etwas, was man aus der Umgebung heraus entwickelt? Und dann natürlich auch diese Überlegung, auf welcher Seite bedruckt man jetzt bei so einem normalen Dreischeiben-Isolierglas eigentlich die Fassade? Ist es die auf der 1, also ganz außen, auf der 2, auf der 3, auf der 4, auf der 5 oder auf der 6? Ist, je nachdem, wo man das macht, hat das natürlich eine andere Wirkung für die Betrachtung von außen oder auch von innen, wie überhaupt alles im Grunde mit der Lichtsituation zusammenhängt. Und da wird es wirklich bei diesen Möglichkeiten, die sich jetzt über dieses Desium bieten, sehr spannend, weil je nachdem, wie sich Lichtverhältnisse darstellen, ob es innen heller ist oder außen heller ist und je nachdem, ob man von draußen oder von drinnen guckt, verändert sich das Bild. Und das ist etwas, wo eben dieser ästhetische Aspekt, von dem der Andreas Fuchs eben gerade sprach, auch eine ganz wesentliche Rolle einnimmt. Das Parametrische hilft dabei, dass man eben sagen kann, wir gucken uns all diese einzelnen Aspekte an, also Dichte, Farbe, Muster, Lage und spielen damit rum. Wir können einfach erstmal anfangen mit einer Struktur und dann gucken, was hat es dann im Endeffekt für eine Auswirkung in ästhetischer Sicht, aber eben auch in der Hinsicht, in welcher Form beeinflusst das den Sonnenschutz positiv.
Das heißt, Sie benutzen dafür ein 3D-Modell oder kann das einfach in das klassische Architekturprogramm eingeladen werden, dass man sich das dann anschauen kann, weil das Auge ist ja ein wichtiger Faktor bei der ganzen Sache.
Und wenn ich da antworten darf, jedes Architekturzeichenprogramm, also jedes CAD-Programm, ist eigentlich ein 3D-Programm. Also wir arbeiten eigentlich generell mit 3D-fähigen Programmen. Das hat nur die Architektur versucht, sehr viele Fragestellungen im 2D zu erledigen. Das ist aber überhaupt keine Wertung, sondern das ist nur eine Feststellung. Und das heißt, alle Programme können dieses 3D, die parametrische Planung oder die parametrische, ist eigentlich mehr die Aussage, dass ich über ein deskriptives Verfahren, also ich beschreibe sozusagen die geometrischen Möglichkeiten und dann zeichnet das CAD selbst seine Geometrie. Also ich bin nicht der händische Zeichner, der sozusagen die einzelnen Parameter im Computer händisch setzt, sondern ich sage dem Computer, was er für Geometrien erzeugen soll und die legt er dann auf die geschriebenen Geometrien. Das klingt jetzt erstmal so abstrakt, hat aber einen riesen Vorteil, weil wir heute oft eine sehr große Vielzahl von unterschiedlichen Situationen, sowohl durch den Städtebau als vielleicht auch durch den Entwurf haben, also dass wir unterschiedliche Scheibengeometrien haben. Würde ich das versuchen, händisch zu zeichnen, müsste ich jede Scheibe individuell zeichnen und lösen. Wenn ich es parametrisch beschreibe, kann es der Computer für mich erledigen.
Und das Schöne daran ist auch, dass man kann einfach erstmal anfangen. Man kann mit einer Struktur beginnen, mit einem Muster beginnen, mit einer Farbkombination beginnen und dann im Grunde an dem ausprobieren, was dabei rauskommt. Es ist nicht so sonst die Hemmschwelle. Jetzt haben wir so viel Arbeit in den einen möglichen Aufbau der Scheibenkonstruktion gesteckt, dass wir uns scheuen, das Ganze nochmal wieder zu überdenken, weil wir neue Erkenntnisse gewonnen haben. Das fällt weg. Das ist insofern eine ganz, ganz große Bereicherung, weil man diese einzelnen Parameter eben definiert hat und man kann sie dann auch individuell verändern und die Ergebnisse dann neu bewerten. Man muss sie allerdings auch neu bewerten. Das ist das, was oftmals bei der Parametrik eben vergessen wird. Man hat eine Vielzahl von Möglichkeiten und man muss im Endeffekt auch eigene Parameter für sich selbst gefunden haben, weshalb man dann sagt, stopp, an der Stelle ist es jetzt ausgewogen. Das ist genau der Effekt, wo sich diese Schutzfunktion, wir haben das eben von dem Sonnenschutz gehabt, und die ästhetischen Funktionen, wo die sich überlagern, wo die sich begegnen und wo man dann eben danach guckt, was ist denn jetzt das Ergebnis eigentlich, was dabei rauskommt.
Zur parametrischen Planung verweise ich mal unsere HörerInnen auf unsere Folge zur parametrischen Fassadenplanung. Dazu haben wir tatsächlich eine Folge gemacht, wo wir da nochmal ganz explizit darauf eingehen, wie das genau funktioniert. In diesem Zusammenhang jetzt nicht mit dem Bedrucken von Glas, sondern halt mit dem Bau einer Fassade. Und da kommen wir eigentlich zum Bau. Jetzt haben wir unsere bedruckte Fassade geplant. Wir haben ein Muster ausgewählt. Wenn ich sie richtig verstanden habe, muss man auch nochmal wählen, kommt es auf das äußere Glas oder kommt es auf das Innenglas, auf die Innenseite oder auf eine der Zwischenglasschichten. Und jedes Mal ändert sich das auch vom Aussehen.
Ja, wenn ich da vielleicht den Hinweis geben kann, das ist ja abhängig davon, was ich sozusagen erreichen möchte. Ganz einfaches Beispiel, wenn ich auf der äußersten Ebene drucke, dann nehme ich dem Glas die Reflexion, weil die Farbe auf der Reflexionsebene ist, die wir sozusagen von außen visuell sehen. Für den Sonnenschutz ist natürlich jede äußere Ebene besser als eine innenliegende Ebene, weil es dann wieder Reflexionen zwischen Glas und Bedruckung gibt. Ja, aber es gibt eigentlich keinen großen Unterschied zwischen Ebene 1 und Ebene 2 bei der Bedruckung, also vom bauphysikalischen Wert. Ja, aber desto weiter außen, desto besser die sogenannte Sonnenschutzwirkung. Desto heller die Farbe natürlich auch, desto besser. Desto heller die Farbe auch, desto größer die Prägnanz. Wenn ich jetzt in die inneren Ebenen mich schiebe, dann kann ich natürlich auch in einem Moment, wo ich die Reflexion ganz bewusst möchte, die Reflexion vom Glas erhalten. Es gibt ja für viele auch den Anspruch, dass die Glasfassade sozusagen die Umgebung in einem Bild reflektiert und damit wiederum die Transparenz suggeriert. Dann wäre es falsch, auf der äußersten Ebene zu drucken. Und es gibt ein Beispiel, die Zentralbibliothek, also schon ein realisiertes Beispiel in Helsinki von Alla, die auf der innersten Ebene bedruckt haben, um die Reflexionen des Glases im Innenraum zu bringen. Das heißt, dann legt sich die Bedruckung wie eine Gaze oder wie ein leichter Vorhang über die Glasoberfläche und bricht die Reflexion.
Spannend. Jetzt müssen wir natürlich klären, wie funktioniert der Druck denn genau?
Genau, da würde ich vielleicht nochmal antworten. Also das ist ja das Verführerische an dem Druck. Der Druck funktioniert am Ende genau gleich wie jeder digitaler Plotter. Am Ende ist es ein Tintenstrahldrucker, der Glasscheiben bedruckt. Nur ist die Tinte natürlich eine spezielle Tinte, weil die Tinte ist natürlich eine anorganische, mineralische Substrat. Also wir würden ja im Büro mit eher einem organischen Material, einer organischen Tinte drucken. Warum brauchen wir anorganische, mineralische Substrate? Weil wir natürlich diese UV-Beständigkeit unbedingt benötigen in der Fassade. Und wir brauchen es, um das Substrat in der Glasoberfläche einbrennen zu können. Einbrennen bedeutet, die Farbe und das Glas gehen eine unlösbare, dauerhafte Verbindung ein. Und das ist in Glasveredelungsprozessen ein ganz normaler Vorgang. Wir kennen das über das thermische Vorspannen. Das heißt, die Gläser werden bedruckt, kommen in den Vorspannofen und über das Vorspannen wird die Farbe in die Glasoberfläche eingebrannt. Also vielleicht analog zu dem beim Metall-Emaillierungsverfahren.
Sie sagten ja, das ist dauerhaft. Was bedeutet das denn zum Beispiel für die Reinigung? Nehmen wir an, es ist tatsächlich an den Außenseiten, innen oder tatsächlich außen an der Fassade. Was bedeutet das für die Reinigung? Kann ich da ganz normal meine Scheiben putzen wie zuvor oder muss da etwas beachtet werden?
Man kann das ganz normal putzen, so wie man auch sonst Fassaden, Glasfassaden reinigt. Man sollte kein Schmirgelpapier nehmen, also nichts Abrasives, sondern eben mit den handelsüblichen Reinigungsmitteln rangehen. Und es ist klar, wenn man jetzt mit irgendwas, was eine gewisse Struktur eigentlich Struktur hätte, was wie Schmirgelpapier wäre, dann würde natürlich ein Schaden entstehen, wie an jeder anderen Fassade auch.
Um das vielleicht zu ergänzen, was auch dem Glas ohnehin nicht gut tut.
Ja, das ist wohl wahr. Sie sprechen von einem individuell gestaltbaren Sonnenschutz. Was bedeutet das genau? Sie haben gerade eben schon ein bisschen das Verfahren beschrieben, wie das Ganze anfängt, dass man einfach loslegen kann, dass man sich eine Struktur ausdenkt. Bringen Sie einen Baukasten mit? Gibt es bestimmte Formen und Farben? Oder gibt es sogar eine Begrenzung, die man beachten muss, was halt nicht geht? Abgesehen davon, dass die Begrenzung sicherlich irgendwo in das Geld sein wird, aber von der physikalischen Seite her.
Also ich glaube, genau darin steckt ja sozusagen der große Werkzeugkasten. Da sind wir uns ganz klar bewusst. Das ist auch die Gefahr, weil wir als Menschen natürlich immer ein bisschen Schwierigkeiten haben, wenn alle sagen, the sky is the limit. Es ist alles möglich ist immer schwierig zu beherrschen. Aber es ist am Ende dann doch wieder ganz einfach, weil desto höher wir die Druckdichte schieben, desto mehr wird es einen bauphysikalischen Effekt haben. Aber das Verteilen liegt ganz allein in der Hand des designenden, planenden Architekten. So, das heißt, die Mustergröße, die Präsenz, ob es eigentlich mehr aussieht wie eine mattierte Scheibe oder ob es mehr einen visuellen Eindruck geben soll, das liegt eigentlich in der Hand des Verfassers. Und was die Komplexität der Muster anbelangt, da gibt es überhaupt keine Limitierungen. Es gibt eine Limitierung, keine Strichstärke kleiner wie 1 Millimeter und kein Abstand zwischen 2 bedruckten Flächen kleiner 1 Millimeter. Weil das kommt einfach daher, wir haben einen Farbauftrag und es könnte sonst passieren, dass der zusammenfließt, dass man nicht den geplanten Abstand sieht. Das ist aber bei allen Druckaufgaben gibt es solche Limitierungen. Und eine Frage vielleicht an Sie zurück, fragt Sie Ihr Drucker im Büro, ob alle 100 Seiten, die Sie ausdrucken, den gleichen Text haben? Oder sagt der Drucker, mir ist es selbstverständlich, dass jede Seite anders bedruckt ist und dass anderer Text und anderer Inhalt auf der Textseite steht?
Ein guter Drucker ist einfach bereit zu drucken, was man ihm schickt. Und derjenige, der den Fehler vorne eingibt, der hat den Fehler vorne eingegeben. Das heißt also, 100 Seiten können auch alles das Gleiche sein, solange man diesen Befehl abgegeben hat. Das würde er nicht bemerken. Leider.
Genau. Darin steckt ja schon die Antwort, weil wir kommen aus einer Zeit des Repetiven. Das kommt auch ganz stark aus den Prozessen. Also ich sage mal ganz vorsichtig, wenn ich ein... Damit soll aber auch keine Wertung gegenüber dem Siebdruck entstehen. Aber der Siebdruck möchte eigentlich gern die Repetition. Es ist ein Aufwand, das Sieb herzustellen. Und dann lege ich das gleiche Sieb auf, ich sage 100 Glasscheiben und mache den gleichen Druck und dann habe ich natürlich immer das gleiche Ergebnis. Wenn ich digital arbeite, ja, gibt es die Frage nicht, weil sozusagen der Drucker das druckt, was er als Druckbefehl bekommt. Mhm. Und das sind auch keine Mehrkosten, weil der Drucker ja nicht sagt, oh, jetzt habe ich aber eine andere Datei bekommen, da möchte ich aber dann doch gern 20% Aufschlag, sondern das kommt eigentlich mehr dann über das Handeln der Scheiben und wahrscheinlich auch der Druckdichte, so wie eigentlich bei klassisch bei jedem Farbauftrag.
Apropos Farbe, gibt es denn verschiedene Farben? Ist das in der Projektierung mit drin? Weil ich habe vor allem Bilder jetzt gesehen, die klassisch mit schwarzen, abstrakten Formen gearbeitet haben.
In der äußeren Schicht gibt es eine Begrenzung. Da sind meines Wissens zurzeit nur 3 Farben möglich, also weiß, schwarz und grau. In den inneren Schichten sind auch andere Farben möglich. Da kann es dann auch durchaus bunter werden. Ich habe, wie gesagt, die Entwicklung schreitet ja da voran, ob das auf ewig so ist oder ob das jetzt erstmal nur, um dieses Produkt da anzuschieben, eine Einschränkung darstellt oder ob man das in absehbarer Zeit verändern kann, ob dann im Gebäude knallrot daherkommen kann oder knallgelb, das wird man dann sehen.
Der Wirkungsgrad, also vom Lichteinfall für die Personen, die hinter dem Glas sind, wie stark sie geblendet werden oder nicht geblendet werden, wie viel Licht noch auf der anderen Seite rauskommt und vor allem möglicherweise verändert sich ja auch die Wärmeentwicklung, wenn halt so ein Sonnenschutz davor ist. Können Sie mir ein bisschen was darüber sagen?
Ganz klar, der Gesamtenergiedurchlassgrad oder wie wir ihn ja kurz nennen, der G-Wert, wird durch die Bedruckung bestimmt. Aber wie schon zuvor beschrieben, ist es natürlich eine sehr individuelle Geschichte, weil es ist abhängig von der Farbe, von der Dichte der Bedruckungsmusters und ich kann es auch noch kombinieren mit allen ohnehin auf dem Markt befindlichen Sonnenschutzschichten. Das heißt, es kommt eine große Kombinatorik und wir beginnen das gerade zu fassen. In Zusammenarbeit mit dem Flachglas-Markenkreis ist ja dieser kleine virtuelle Showroom entstanden, den Sie auch unter Flachglas-Markenkreis finden. Wenn Sie den Suchbegriff Desion eingeben, werden Sie da einen virtuellen Showroom finden. In diesem Glascube kann man bereits erste Scheiben einsetzen und in diesen Scheiben ist schon ein G-Wert hinterlegt. Das heißt, das Spiel wird so gehen, dass wir Muster mit Dichten, Farben und Abminderungsfaktoren kombinieren und in Zukunft vielleicht auch mit Sonnenschutzschichten und der designende Plan, der Architekt direkt ein Ergebnis einsetzen kann, virtuell. Es sieht visuell, wie es aussieht und schon eine erste Prognose bekommt. Die wirkliche, also die, wie sagt man so schön, diese ganz harte Berechnung, die erfolgt dann auch wieder natürlich logischerweise zu jedem Objekt, weil die Vorgänge dann doch zu komplex sind. Aber die Glasindustrie ist eingeschaltet, die sind ja voll involviert und die sind bereit, dies dann zu liefern.
Weil wir gerade über diese Faktoren sprechen, wir haben immer gesagt, wir bedrucken eine Glasschicht. Die Möglichkeit besteht ja auch, dass man mehrere bedruckt. Also weiß ich nicht, die erste lassen wir in einem Grauton nach außen und dann machen wir sogar die inneren farbig und dann wird es ja eine Veränderung nach innen geben. Ist sowas überhaupt angedacht oder ist dieser Effekt berechnet worden?
Wir haben jetzt gerade von diesem Projekt in Ludwigshafen für die Industrie- und Handelskammer gesprochen. Da ist es genau so, dass wir uns damit beschäftigt haben, wie wir in einzelne Glasscheiben Schichten mit Farben bedrucken können. Außen ein Weiß, weil das Weiß hat sich insofern für uns jetzt auch herausgebildet. Jetzt, wenn man sagt, wir haben die drei Farben, Schwarz, Weiß und Grau, ist das Weiß das, was am meisten Effekt nach außen bringt, im Sinne von einer Opazität, von gewünschten auch Verträglichkeiten innerhalb des städtischen Raums, ist das am wirkungsvollsten. Und haben dann aber auf der 3 und auf der 5 der Scheiben haben wir nochmal andere Farben eingebracht. Einmal gibt es so eine Identitätsfarbe von der IHK, das ist so ein Blau und ein Grau. Und haben dann experimentiert mit so einem kleinen, realen Fassadenaufbau. Was hat das für einen Effekt, wenn wir so vorgehen? Wie sieht es von außen aus? Wie sieht es von außen aus, wenn draußen hell ist und drinnen dunkel? Wie sieht es andersrum von drinnen aus, wenn ich von drinnen nach draußen schaue und auch in der Situation, abends ist es draußen dunkel, innen ist das Licht an? Was macht es dann mit dem Raum? Wie verändert es den Raum? Und das ist insofern ganz spannend, auch durch diese Schichtenlagerung, dass es nicht nur einfach die Addition dieser Farbschichten jetzt so als Kreuzdruck dann herstellt, sondern dadurch entsteht auch eine Räumlichkeit, die man nebenbei auch für den Sonnenschutz wieder positiv einsetzen könnten, indem wir diese einzelnen Schichten so geschickt gegeneinander versetzen, dass wir jetzt im Sommer diesen Ebenenversatz eben positiv mit einbringen in dieses Spiel der Durchsichtigkeiten und dadurch einen Gewinn rausziehen für die Qualität des Innenraums und die damit verbundenen bauphysikalischen Faktoren.
Ich musste gerade daran denken, dass ja auch natürliche Belüftung immer wieder ein großes Thema ist. Und wenn man jetzt die Fensterklappen öffnen würde, müsste man das ja in seiner Berechnung des Druckes ja einbauen. Wurde denn sowas schon gedacht?
Selbstverständlich wurde daran gedacht. Es ist nur de facto so, dass natürlich die ganzen Berechnungen für die Beschichtungen ja natürlich logischerweise eine Vereinfachung einhergeht. Das Gleiche gilt ja auch für jede Sonnenschutzschicht. Und für jede Wärmeschutzschicht. Also in dem Moment, wenn sich der Winkel verändert, verändert sich auch der Wert. Deswegen werden die Werte auf einen Eintragswinkel von 90 Grad angegeben und auch berechnet. Aber das Thema haben wir sehr wohl auf dem Schirm. Auch das werden wir angehen, weil auch andere Sonnenschutzfunktionen wie eingelegte Meshes und so immer mehr mit dieser Fragestellung konfrontiert werden und die auch in Frage stellen, wie ist es denn, wenn die Sonne steht nun mal in einem Winkel und der Winkel verändert sich. Aber ich würde sagen, das ist das Zukunftslied für die nächsten 10 Jahre.
Herr Professor Fuchs, Hessen plant in Paragraph 37 seines neuen Naturschutzgesetzes unter anderem zusammenhängende Glasflächen von mehr als 20 Quadratmeter zu verbieten. Könnte Desion hier nicht einen Kompromiss, wenn nicht gar eine Lösung anbieten?
Ja, also ich denke, das ist wirklich eine gute Frage, weil die Bedruckung von Glasoberflächen und speziell die vorne liegende Glasoberflächen, also auf Ebene 1 zum Beispiel, können von den Vögeln sehr gut wahrgenommen werden. Das ist natürlich wieder abhängig von Farbe, Struktur, aber wir können es ja frei verteilen auf der gesamten Fläche und von daher ist es auf jeden Fall eine Lösung und die Lösung könnte auch adaptiv reagieren auf die Anforderungen vom Naturschutzbund.
Jetzt haben wir so ein bisschen über das Produkt gesprochen, also über Desion. Wir kommen jetzt quasi zu meinen letzten Fragen, aber wie kann die Technik jetzt im Architekturbüro verwendet werden? Nehmen wir an, jetzt hört jemand diesen Podcast und sagt, so, jetzt möchte ich das nutzen für mein nächstes Projekt, das klingt spannend. Wie kann das überhaupt genutzt werden?
Also natürlich sollte man erstmal eine Idee haben oder eine Bauaufgabe haben, aber wenn man die hat und sagt jetzt hier, es gibt Anwendungsfelder innerhalb dieses Projekts, wo ich gerne das Thema Glas so bearbeiten möchte, dass ich das in einem größeren Ausmaß zum Einsatz bringe und eben nicht mit anderen baulichen Mitteln so einen Sonnenschutz herstelle, dann ist dieses Desion eine Option, die man sehr gut wählen kann und man kann die im Entwurfsprozess schon relativ früh dann dadurch auch eine Konkretisierung der zukommen lassen, dass man sich über diese Toolbox, die es jetzt mittlerweile auch im Netz verfügbar gibt, aber dort kann man auch als interessierter, fachkundiger Laie sich sehr schnell einen Eindruck darüber verschaffen, was gibt es denn für Optionen, was habe ich überhaupt für Möglichkeiten und wie wirkt das dann? Also es ist keine reine Excel-Tabelle, wo ich dann reingucke und am Ende steht irgendein Faktor dran, sondern man kann das 1:1, real-time, kann man das dort erfahren. Man kann sich auf diesen Kubus, den wir als Ordnungskubus da eingestellt haben, kann man sich zubewegen. Man kann schauen, wie das ist, wenn innen das Licht angeht, wenn außen die Sonne untergeht. Man kann sich in den Innenraum begeben und kann dann feststellen, wie diese Wechselwirkung Auswirkungen auch dieser unterschiedlich bedruckten Glasscheibenebenen, wie das sich dann in, ist immer noch eine Annäherung, die Wirklichkeit ist immer noch in der Regel ein bisschen besser als das, was man dann in diesem Modell sieht. Aber es ist schon sehr überzeugend, dass man diese Ideen, die einem so vorschweben, da sehr gut dran überprüfen kann. Ich habe es eben schon mal beschrieben, was wir dann trotzdem darüber hinaus immer noch machen, ist, dass wir eben so einen Kasten empfehlen, so auf 60 mal 60 Zentimeter, indem man einfach diese Glasscheiben mal hintereinander schaltet. Das ist auch von Vorteil, um in die Diskussion mit den Bauherren zu treten, um nochmal genauer diese Wirkungsweise 1:1 an einem Objekt dann auszuprobieren, bevor man größere Musterscheiben produzieren lässt. Aber insofern ist das in der Kette von, man hat eine Idee, man schaut, wie die Wirkungsweise jetzt in einem virtuellen Modell ausschaut, man macht, übersetzt die in ein kleineres haptisches Modell und dann nochmal am besten in die Wirkung auf der Baustelle, dass man diese Glasscheibe dann mal dorthin positioniert und sagt, jetzt bewege ich mich drauf zu, ich gehe mal innen drin rein, ich gucke mir das tagsüber an, ich schaue mir das nachtsüber an und da kann man sehr, sehr gut eigentlich dann sagen, wie wird es denn dann so sein, wenn das Gebäude fertig ist und diese Fassade dann komplett installiert ist.
Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg als Architekten, aber auch mit dem Desion.
Danke.
Das war auch schon unsere Folge zum bedruckbaren Glas Desion. Fassadentechnik im Gespräch ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Weitere Informationen zur Fachzeitschrift Fassadentechnik finden Sie auf www.fassadentechnik.de. Unseren Podcast können Sie auf unserer Webseite hören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns gerne darüber. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Wir freuen uns über E-Mails an podcast@kubusmedien.de. Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Max Gunina. Tschüss!